Herzlich willkommen zum Freunde Spitzliteratur Podcast Folge 214. Mein Name ist Philipp Stöfer und bei mir Max Bringmann und Alexander Röske. Grüß euch.
Ja, da sind wir. Grüße.
Hallo.
Gott sei Dank, das Nicken sieht keiner, Max.
Sorry.
Wir sind heute zurück mit einer kleinen Sonderfolge, einem kleinen Frontispitz extra zu einem Thema, das wir das letzte Mal 2019, hatte ich vorhin gesagt, auf dem Tableau hatten. Unsere zweite Extra-Folge hieß nämlich Wieso, Weshalb, Warum. Und da ging es bei uns darum, warum lesen wir und was lesen wir und was lesen wir warum. Und da das schon eine ganze Weile lang her ist, haben wir uns überlegt, dass wir das Ganze mal wieder hervorkramen und auch für die ganzen neuen Hörerinnen und Hörer unter euch das noch mal ein bisschen thematisieren. Aufhänger der ganzen Sache war nämlich eine Kritik, die wir via Social Media zugesendet bekommen haben, die sich vor allem jetzt erstmal an Max richtete. Und zu dieser Kritik ist zum Ersten zu sagen, dass sie wirklich gut war. Oder Max, wie hast du das gesehen?
Sehr differenziert, würde ich sagen.
Einwandfrei. So, genau so stellt man sich Debattenkultur und Kritik vor. Und darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Das heißt, wir werden jetzt im ersten Teil der Folge, werde ich erstmal kurz die Kritik grob zusammenfassen. Und dann kann Max ein bisschen was dazu sagen. Und dann schließen wir uns ein bisschen an und sprechen mal oder unterhalten uns mal darüber, was wir so warum lesen. Also welche Genres lesen wir? Das kam in den letzten Folgen oder kommt ja immer mal wieder ein bisschen durch. Aber auch warum wir diese Genre lesen und warum wir zu den Büchern greifen, die wir eben hier vorstellen. Und welche Bücher wir vielleicht auch lesen und dann hier gar nicht so thematisieren. Das machen wir dann sozusagen im zweiten Teil. So, erstmal zur Kritik. Also, die Kritik bezog sich auf unsere Sachbuchvorschau. Und zwar dort speziell auf die genannten Titel, ich zitiere mal, konservativer alter Männer. Das heißt, da ging es darum, dass Max doch, oder andersrum, dass wir früher doch immer sehr differenziert auch über Bücher gesprochen haben, beziehungsweise Bücher aus allen Richtungen der Debattenkultur hier mit an den Tisch geholt haben. Exemplarisch wurden da Oschmann zum Beispiel, Kowalczuk und Mau genannt. Und inzwischen aber immer wieder die gleichen, auch da zitiere ich wieder, konservativen alten Männer hier vorkommen. Und da werden Babarowski, Münkler, Brecht, Holbeck, Sloterdijk genannt, aber eben auch Matthias Brotkorb und Klaus Zierer, Tyrannei der Gleichheit zum Beispiel. So, das war also so ein bisschen die Kritik daran, weil der Autor der Nachricht gesagt hat, die ganze Debatte rutscht generell so ein bisschen nach rechts und er hatte eben scheinbar das Gefühl, dass das auch hier bei uns so ein bisschen der Fall ist. Und da möchten wir einfach gerne noch ein paar Sachen dazu sagen, beziehungsweise das mal ein bisschen auch für uns einordnen. Hat es das für dich ganz gut zusammengefasst, Max, oder möchtest du noch was ergänzen?
Ja, also quasi, und eine Ergänzung noch, dass ich quasi selbst ein Faible für eben diese bereits genannten konservativen Positionen hätte und aber schon in der Folge andere Positionen direkt abqualifiziert habe. Also sei das Positionen von Ulrike Herrmann oder Kohei Saito oder eben bestimmte Themen, Frauen in der Antike, Frauen im Heer. Das ist quasi die Kritik. Und wenn ich da, also ich muss da jetzt ganz dezidiert drauf eingehen, weil ich das gar nicht, also es war ein nachvollziehbarer Punkt, der ist auch gut erklärt worden. Ich muss allerdings ein paar Kleinigkeiten gerade rücken. Wir können bei Welbeck, wir können bei Sloterdijk, wir können bei Babarowski darüber sprechen, dass das durchaus sehr konservative Positionen sind. Brecht und Münkler zähle ich da einfach nicht rein, es tut mir leid. Das ist sind für mich bei Brecht in der Debatten, also an der Grundausrichtung ist es ein linker Denker, der allerdings, was Identitätspolitik anbelangt, eine aus meiner Sicht eher mittige Position vertritt. Und bei Münkler finde ich eine politische Einordnung insgesamt schwierig. Würde ich jetzt aber nicht unter konservativ verbuchen, Das wäre mein erster Punkt. Ich mache gleich noch den anderen, damit ich da beim letzten dann euch mit ins Boot holen kann. Und das andere ist das Abqualifizieren der anderen Positionen. Die zwei genannten Beispiele passen da perfekt, weil ich das auch wirklich so gesagt habe. Es hängt einfach damit zusammen, dass ich bei Kohai Saito gebe ich gerne eine Chance, wenn Philipp sagt, das ist ein sehr großer Denker. Frau Herrmann habe ich in sehr vielen Talkshows gesehen, in Podcasts gehört. Und ich habe der Frau schon 6 Chancen gegeben. Ich kann mit den meisten ihrer Positionen relativ wenig anfangen, habe mich mit denen auch auseinandergesetzt und dementsprechend wird so eine Position für mich ab einem bestimmten Punkt keine große Rolle mehr spielen, weil ich sie einfach nicht interessant finde. Und das andere zu den Themen, gut, Frauen in der Antike, da bleibe ich immer noch bei, weil es hängt auch mit der Antike zusammen, wo ich mich wirklich revidieren möchte, ist Frauen im Heer, weil ich die Autorin jetzt in einem Podcast gehört habe und dachte, ist doch interessanter als erwartet. Die hat ja doch klügere Punkte und unerwartbarere Punkte, als ich gedacht hätte. Somit ist es auf die Interessantliste gerutscht, um das mal so zu sagen. Also in großen Teilen bleibe ich durchaus bei meiner Ansicht, kann aber den Punkt verstehen und möchte dahingehend Folgendes sagen. Ich arbeite beruflich in der Bildungslandschaft und setze mich dementsprechend ganz viel natürlich auch mit progressiveren Themen auseinander, bin Mitglied einer politischen Partei, in der ich mich mit progressiveren Themen auseinandersetze. Dementsprechend, wenn ich Deutschlandfunk höre, wenn ich die Zeit lese, wenn ich die Süddeutsche lese, setze ich mich mit progressiveren Themen auseinander. Es ist aber irgendwo hilfreich, wenn man sich immer wieder mit Positionen auseinandersetzt, die seinem eigenen Weltverständnis diametral gegenüberstehen. Oder zumindest eine andere Perspektive aufmachen. Und damit setze ich mich gern auseinander. Und das ist jetzt aber eher ein Guilty Pleasure, wenn in einer Debatte alle auf irgendwen einhacken, dann kann man sich sicher sein, dass ich versuche, seinen Text zu lesen, egal was passiert, weil ich dann wissen möchte, ob das wirklich so blöd ist, wie alle sagen, und ich immer so diesen Beschützerinstinkt habe, zu sagen, hey, jetzt seid mal nicht so, vielleicht hat er ja doch eine gute Idee. Ich gebe dazu gern ein anderes Beispiel. Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen Menschen, die von Thilo Sarrazin die ersten 3 Bücher gelesen haben. Vollständig. Ja, das war zeitweise ziemlich tragisch bezüglich meiner Zeit, aber es war aus meiner Sicht wichtig, um eben eine angemessene und differenzierte Meinung zu deren Thesen oder seinen Thesen in dem Fall zu haben. Und das würde ich auch nicht ändern wollen. Gleichwohl kann natürlich hier im Podcast insgesamt das nicht so nachvollzogen werden, weil ihr mich halt nicht persönlich kennt und wisst, mit was ich mich den ganzen Tag auseinandersetze. Und wenn ich mich dann hier besonders auf konservative Positionen stürze und die als interessant deklariere, dann kann der Eindruck erweckt werden, dass ich besonders darauf scharf wäre. Das ist definitiv auch der Fall, aber ich mag die anderen Positionen genauso, spreche aber nicht so oft darüber. Sagen wir es mal so. Das wären so meine 2 Cents. Ich weiß nicht, ob ihr noch eine Ergänzung habt.
Ja, vor allen Dingen, das diametral entgegengesetzte zu lesen, hat ja auch was mit dem zu tun, wie hat Mückler das genannt, diese Echokammern, in denen man sich ja eigentlich relativ schnell befindet, wenn man sich immer nur mit den Themen beschäftigt, die einem sowieso nahe liegen und permanent auch Texte liest, die die eigene Position bestätigen. Mal wieder von einer anderen Seite beleuchten, aber dann am Ende wieder bestätigen. Das heißt, man hat die ganze Zeit letztendlich, man bleibt in dieser Bubble. Und um da rauszukommen, oder wenigstens teilweise, so ganz kommt man natürlich nicht aus seiner Bubble raus, aber um da wenigstens ein bisschen auch den Horizont zu erweitern, ist es wirklich hilfreich, auch außerhalb dessen zu lesen und sich damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Damit man im Zweifelsfall auch diese anderen Argumente, die aus der konservativen oder die konservativer sind, entweder entkräften kann oder auch zum Teil bestätigen kann und sagen kann, ja, das ist auch eine gute Idee. es ist ja nicht alles schlecht, was konservativ ist, aber es ist auch nicht alles automatisch gut, was progressiv ist. Aber andersrum ist natürlich auch nicht alles sofort gut, was konservativ ist und alles sofort schlecht, was progressiv ist. Also ich bin immer ein großer Freund des goldenen Mittelwegs. Das hat mir mein Großvater immer so beigebracht, dass in der Regel das Glück in der Mitte liegt, auf dem goldenen Weg. Dementsprechend gilt es immer alles, also sowohl die progressiveren als auch die konservativen Themen, von mehreren Seiten zu beleuchten, wie man das halt in der Wissenschaft so tut, und dann abzuwägen, was für das Ziel, das man hat, der günstigste Weg ist. So habe ich das gelernt von meinem Opa. Das war so mein Werdegang dahingehend. Und so sehe ich das heute auch noch. Und jetzt hat der Kritiker aber natürlich den Punkt. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, die Hörerinnen und Hörer, die meisten kennen uns natürlich nicht privat und wissen nicht, womit wir uns sonst beschäftigen. Das heißt, all das, was wir abseits des Podcasts tun und womit wir uns beschäftigen, führt dann manchmal dazu, dass wir hier Dinge sehr schnell bewerten, positiv oder negativ, ohne es genauer auszuführen, warum wir das jetzt so bewerten. Sagen, nee, das ist Schrott. So, und dann kommt diese Aussage, die platzt dann aus uns heraus und dann wird aber nicht aufgeführt, wie du es jetzt gerade, oder ausgeführt, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja, Frau Herrmann zum Beispiel, habe ich in vielen Podcasts gehört, habe ich da gehört, habe ich da gesehen, habe ich schon genügend Chancen gegeben, ich habe schon Texte von ihr gelesen. Die trifft mich einfach nicht, das brauche ich nicht. So, das schwingt dann halt nicht mit, sondern es kommt halt nur, nee, das ist Quatsch, lese ich nicht, brauche ich nicht. Und da müssen wir uns vielleicht ein bisschen irgendwie zusammenreißen, dass wenn wir solche extremen Meinungen äußern, dass wir dann vielleicht einen kurzen Nachsatz noch hinterher schieben, warum? Ja, das ist eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich auch, dass wir vielleicht auch im Podcast ein bisschen darauf achten, dass die Literatur, die wir vorstellen, auch wieder ein bisschen differenzierter ist. Wobei ich eigentlich das Gefühl hatte und mir jetzt auch durchgeschaut habe, was wir jetzt so an unseren, also an unseren normalen Buchbesprechungen haben, dass das eigentlich der Fall ist. Aber wir beschäftigen uns halt nicht so viel mit Sachbüchern innerhalb der normalen Buchbesprechung. Das heißt, das kommt eigentlich hauptsächlich bei den Verlagsvorschauen und in den Leserückblicken. Und da kann natürlich dieser Eindruck entstehen.
Dazu nur noch, also ich werde definitiv nicht von scharfen Positionen abrücken.
Das habe ich nicht gesagt.
Nee, ich weiß, man muss sie dann noch mehr begründen muss. Führt aber dann meistens dazu, dass man sich so tot differenziert, dass am Ende keine scharfe Meinung mehr stehen bleibt. Und das ist langweilig. Ja. Ne, ist so. Dafür gibt es 100.000 ja, ja. Positionen. Das fehlt mir generell in der Literaturkritik, dass man auch mal wieder sehr hart und sehr scharf alles sagen kann. Und ganz ehrlich, dafür liebe ich ja auch, also ich kenne dich nicht persönlich, Mensch, der mir das geschrieben hat, oder der uns das geschrieben hat, aber ich fand es mega, wirklich richtig super, dass du das gemacht hast. Und wenn ihr das Gefühl habt, wir machen oder ich erzähle Blödsinn,
oder irgendjemand hier erzählt
oder generell meine Position ist zu kritisieren, dann schreibt uns. Ich setze mich da total gern mit auseinander. Das ist wirklich eine ganz großartige Sache. Nichtsdestotrotz, ich denke immer wieder drüber nach, aber bei Grundpositionen bleibe ich. Und den Vorwurf, den macht man mir auch im Privatleben und der ist auch völlig berechtigt. Nein, wirklich, kann da ja selber auch gut drüber nachdenken. Ich gebe euch folgendes Beispiel. Wenn ich mit einem Veganer diskutiere, kannst du dir sicher sein, dass ich die Fleischposition einnehme. Und wenn ich mit so einem Fleischenthusiasten spreche, nehme ich die vegane Position ein. Einfach weil ich das interessanter finde. So, das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, der Typ ist grundsätzlich auf Krawall gebürstet, aber ich mag es einfach, so Positionen miteinander auszutauschen und erstmal ein paar Gegenargumente dagegen zu schießen, auch wenn das vielleicht gar nicht meine persönliche Ansicht ist. Aber um zu gucken, okay, wie weit können wir denn gehen in der Diskussion? Wie viel ist ertragbar? Das ist jetzt nicht, um einfach für die schlechte Laune oder Stimmung zu sorgen. Wenn ich das Gefühl habe, das Gegenüber mag das nicht, dann höre ich gegebenenfalls auch auf. Aber Menschen in meinem näheren Umfeld wissen, ich versuche erstmal die Gegenposition einzunehmen, weil das schlicht spannender ist. Bis ich dann irgendwann zu meiner persönlichen Ansicht komme, wenngleich ich ganz oft sagen muss, ich habe bei ganz vielen Sachen jetzt politischerseits keine hundertprozentig eindeutige Position. Ich versuche mich mit allen Argumenten auseinanderzusetzen und ende meistens bei, festlegen will ich mich da jetzt aber nicht. Und das gehört schlicht. Du
bist dann froh, dass du dich nicht festlegen musst.
Ja, wenn ich in der Position wäre, das tun zu müssen, und das muss ich ja den ganzen Tag lang, wo ich Position zu bestimmten Dingen beziehen muss, schlicht auf Arbeit, dann mache ich das auch. Aber das ist natürlich auch insoweit entkräftend. Und ich muss auch ehrlich sagen, man muss nicht zu jedem Kram eine persönliche Meinung haben, die festgefahren ist, sondern man kann auch einfach mal Position vertreten, um eine interessante Diskussion in Gang zu bringen, Argumente auszutauschen und am Ende bei schauen wir mal zu bleiben. Aber Alex, das wollte ich dich fragen. Du bist ja jetzt quasi der Außenstehende. Ich weiß nicht, hast du die Sachbuchfolge zufällig gehört?
Ich habe sie mir tatsächlich nicht angehört.
Ja.
Ich werde nachher sowieso, ich bin kein Sachbuchleser.
Das ist ja alles gut.
Also das ist, Sachbücher ist für mich nur, ich muss es sehen, ich muss in diesem Moment Interesse an diesem Thema haben. Dann wird es auch gekauft oder mitgenommen.
Ja, einfach klauen,
aber, klar. Aber dass ich jetzt explizit mir Sachbücher kaufe, um mich vielleicht etwas näher mit einer ganz bestimmten Thematik zu beschäftigen, bewusst zu beschäftigen, nein. Also das, glaube ich, kann man an einer Hand abzählen, wenn ich da irgendwie pro Jahr vielleicht mal irgendwie überhaupt nur in die Hand nehme. Deswegen bin ich da vollkommen der falsche Ansprechpartner.
Aber wie hast du die Diskussion wahrgenommen?
Das muss ich dich fragen. Also ich gebe euch da vollkommen recht, es war eine anständige Kritik gewesen. Und wir hatten ja darüber gesprochen, also wenn ich da so einer der Kerne war ja, dass du eine durchaus konservative Meinung einnimmst. Und wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, in der Politik würde ich dich SPD Seeheimer Kreis verorten. Du nickst. Also das so das konservative Lager links der Mitte. Ja, doch, SPD zähle ich links von der Mitte. Oder Mitte-Links-Partei, besser gesagt. Wobei, ich bin da jetzt, glaube ich, in manchen Punkten gar nicht so weit abweichend von dir. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich das da groß bewerten soll. Ihr seid vorhin auch so ein bisschen zwischen den Themen hin und her gesprungen. Philipp hatte dann von Diversität gesprochen. Auch da bin ich ja vollkommen raus. Wir werden ja nachher sowieso noch drüber sprechen, über unsere Autorenauswahl generell. Da werde ich ja leider, ich glaube, ich bin da wahrscheinlich der von uns dreien, der am verfestigsten auf eine Richtung Literatur. Jetzt kriege ich den Satz nicht zu Ende.
Festgelegt ist.
Festgelegt ist, genau, vielen lieben Dank. Deswegen, also bin ich da auch der falsche Ansprechpartner, was Diversität angeht, zumindest in einem gewissen Rahmen. Ich weiß es nicht. Also ich fände es cool, wenn unser Kritiker sich das, was ihr zwar jetzt hier erzählt habt, oder vor allem du, Max, erzählt hast, sich anhört und dann vielleicht wirklich dann nochmal drauf antworten würde. Wenn mehr Diskussionen so geführt würden, glaube ich, hätten wir in Deutschland sowieso eine ganz andere Debattenkultur als den Blödsinn, den wir da zu oft im Internet, in den sozialen Medien sehen.
Nicht nur in den sozialen Medien, wir haben das ja gerade auf politischer Bühne, sehen wir das ja gerade. Ist eine Schlammschlacht, wie man sie lange nicht erlebt hat, jedenfalls nicht so im öffentlichen Raum lange nicht, das mag hinter verschlossenen Türen vielleicht trotzdem stattgefunden haben, aber das ist ja...
Und das hat ausgerechnet der größte Kackeschmeißer der CDU erzählt, also...
Ja, naja. Was ich aber noch zu Max, zu deinem Argument, dass du gerne die Gegenposition einnimmst, doch eine ganz kurze Ergänzung. Debatten bzw. Rhetorikkurse wurden ja gerne so geführt oder das Argumentieren hat man ja gerne so geübt, dass man am Anfang ein Thema vorgibt und dann die beiden Streitparteien ziehen müssen, welche Position sie einnehmen sollen. Und dann haben sie kurze Vorbereitungszeit und dann müssen sie sich sozusagen der Position widmen, die sie gezogen haben und diese Position einnehmen. Dass man permanent gezwungen ist, jedes Thema von beiden Seiten beleuchten zu müssen, um es im Zweifelsfall verteidigen zu können. Oder auch angreifen zu können, je nachdem. Und das finde ich, also das macht einen natürlich so ein bisschen schmierig. Das ist ein bisschen so Anwalt-Style. Dass man eben im Zweifelsfall auch jemanden verteidigen kann, wo man persönlich gar nicht der Meinung ist, dass das ein guter Mensch ist. Aber diese Fähigkeit sozusagen, Gegenposition einzunehmen, ist natürlich ganz spannend und finde ich wichtig. Also, weil man möchte ja letztendlich nicht diese Gespräche führen. Findest du es auch so? Ja, voll, genau, sehe ich genauso. Dann ist es keine Diskussion, dann ist sich gegenseitig irgendwie auf die Schulter zu klopfen und sagen, ja, sehen wir genauso. Wir haben eigentlich alle die gleiche Meinung. Ist ja eigentlich eher problematisch, weil es dann eher so ein uniformer Brei wird. Und in den allerseltensten Fällen haben wirklich zwei Menschen die identische Meinung zu einem Thema. Und das merkt man erst, sobald man sich wirklich mit diesem Thema und mit dem Gegenüber auseinandersetzt. Und dann merkt man nämlich, wie es plötzlich vermeintlich doch gleich ist, aber dann doch irgendwie komplett auseinandergeht. Also ein Appell für mehr gepflegte Debattenkultur. Das wäre schön. Gut. Noch Anmerkungen dazu? Ansonsten kommen wir zum zweiten Teil. Was wir warum lesen. Also, wir haben ja schon gerade gehört, Max lehnt prinzipiell ab, was ich lese. Das ist nämlich eigentlich nicht, er wertet da keine linke Position ab, sondern es ist eigentlich so ein persönliches Ding. Er mag einfach nicht, was ich raussuche. Nein, Spaß beiseite. Alex, du darfst mal anfangen. Ja. Du hast gesagt, du bist am festgelegtesten. Ja. Du darfst noch mal gerne, was liest du gerne, beziehungsweise welches Genre oder welche Genre bevorzugst du und warum vor allen Dingen ausgerechnet die und keine anderen?
Machen wir mal, ich hab hier so vier große Punkte. Vielleicht der wichtigste Punkt für mich überhaupt, über alle Genregrenzen hinweg. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr viel abends im Bett liest. Und das kann man vielleicht ganz kurz machen. Ich will unterhalten werden. Mhm. Ja, deswegen funktionieren solche Bücher wie Harry Potter oder wie das Lied von Eis und Feuer, das Lied von Eis und Feuer halt hervorragend als Bettlektüre, weil es ist einfach Unterhaltungsliteratur. Ich habe versucht, Welbeck im Bett zu lesen. Das funktioniert zum Beispiel nicht.
Das glaube ich total. Wenn gleich sehr oft das, von Masturbation die Rede ist, also.
Na, ihr lacht beide. Was habe ich denn? Ich glaube, Elementarteilchen habe ich gelesen.
Das wäre der
Treffer, es ist kein Buch abends fürs Bett und es ist auch kein Buch für die Straßenbahn. Also das ist ein Buch, bei dem bewusstes, aktives Lesen beim Sitzen im Sessel wahrscheinlich angesagt ist. Aber wie gesagt, ich bin Bettleser und das möchte ich nicht. Deswegen ist das Allerwichtigste wirklich über alle Genregrenzen hinweg. Literatur muss mich unterhalten. Ist nicht so, dass ich nicht ab und zu doch mal irgendwo in Anführungszeichen ein schwieriges Buch zur Hand nehme, aber ich muss nicht jeden Abend Arte haben im Bett. Versteht, was ich meine.
So, was auch erklärt, warum du so wenig Sachbücher liest. Weil die meisten sich dafür als Bettlektüre nicht eignen, oder?
Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Das ist jetzt wirklich ein blödes Beispiel. Sachbücher. David Simon, der eine oder andere wird es vielleicht wissen, der hatte Homicide geschrieben, indem er halt ein Jahr lang die Mordkommission in Baltimore begleitet hat und darüber geschrieben hat. Ist ja ein Sachbuch in der Hinsicht. Ist zum Schlafengehen wirklich gut geeignet. Also, ihr kennt das alle, ihr macht abends Vox an, es läuft, glaube ich, weiß nicht, Medical Detectives, ist ja nichts anderes. Ja, genau, das ist dieses Buch, ist halt, das funktioniert wunderbar. Ich hatte, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, über den amerikanischen Bürgerkrieg, auch so ein 800-Seiten-Werk gelesen, der hat den Pulitzer-Preis dafür bekommen, für wissenschaftliches Schreiben. Das ist übrigens auch so ein Kritikpunkt, der wirklich gut funktioniert. Also wenn Bücher, Sachbücher oder wissenschaftliche Bücher, Sachbücher dann in dem Fall, diese Art Pulitzer-Preis bekommen haben, ist das auch sehr unterhaltsame, anständige Lektüre. Aber ich könnte mich jetzt zum Beispiel abends nicht hinsetzen mit einem Buch über, weiß nicht, den Vergleich der platonischen, der aristotelischen Philosophie. Ja. Das wäre dann zum Beispiel, könnte ich, wenn ich jetzt mal Interesse dran habe, dass ich da mal reinschaue, nachmittags irgendwo, das ja, aber nicht zum Schlafen gehen. Das würde nicht funktionieren. Also da ist nach wie vor, ich will unterhalten werden und das nach Möglichkeiten gut.
Wobei du dann damit das wirklich gut so einschlafen würdest, können würdest wahrscheinlich.
Ja, das ist aber, auch wirklich von früh auf geprägt. Also ich habe ja angefangen mit Horrorliteratur à la Stephen King und Dean Koontz und alles und das ist bis heute, also nicht dieses Genre, aber diese Art der Unterhaltung ist bis heute geblieben und deswegen, ja, wirklich, das ist, ich glaube, da ist ein Stück weit auch konditioniert drauf. Also es vergeht kaum ein Abend, an dem ich nicht lese. Das mögen manchmal, mag es vielleicht wirklich bloß 10 Seiten sein und dann gibt es, ich sag mal, gute Bücher, da sind es halt mal zum Leidwesen meiner Frau 60, 70, 80 Seiten, aber das muss schon sein und das fast jeden Abend, ja. So, aber jetzt habe ich dich, glaube ich, zweimal unterbrochen, lieber Philipp.
Nee, alles gut. Ich bin dir ins Wort gefallen, Verzeihung. Da muss ich dich nochmal fragen, du sagst ja, du möchtest unterhalten werden Und dann erzählst du manchmal, was du so für Bücher liest. Und dann denke ich mir so, boah, so vorm Schlafengehen noch ein bisschen Mord, Totschlag, Entführung.
Ah, nee, okay. Da habe ich mir tatsächlich auch Gedanken drüber gemacht. Das ist ja schon so ein bisschen angeklungen. Ich bin ein großer Fan amerikanischer Literatur. Und aber jetzt nicht irgendwas. Also ich würde jetzt hier so ein Liebesroman, der jetzt irgendwie so als Pendant hier in Deutschland Uta Danella oder sowas wäre, das würde ich mir nicht, also es gibt es ja im Amerikanischen auch, das würde ich mir natürlich nicht durchlesen. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, die Autoren, die ich hier habe, und auch mal so ein bisschen so aus welcher Tradition, der schriftstellerischen Tradition, die stammen. Darf ich ein bisschen ausholen?
Hol mal.
Haben wir die 2-3 Minuten? Okay, es gibt ja so in der amerikanischen Literaturgeschichte eine Menge Kristallisationspunkte, aber vielleicht einer der wichtigsten war natürlich der amerikanische Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert. Und nach dem Krieg passierte etwas in der Literaturszene in den USA, das wäre in Deutschland undenkbar gewesen. Und zwar hat sich in den Südstaaten, die ja den Krieg verloren haben, der Genre kann man nicht sagen, aber so eine Tradition herausgebildet, der Literatur der Lost Cause, also der verlorenen Sache. Das ist bis ins Mark, könnte ich nicht sagen, revisionistische Literatur. Ja, also das ist so dieses, den Sklaven ging es ja gar nicht so schlecht im Süden, die Südstaatenkultur ist dem Norden ja sowieso überlegen. Und dieses große Werk der sogenannten Reconstruction, also das ist so der Wiederaufbau des Südens mit Geldern aus dem Norden, das wurde auch sehr kritisch beobachtet, weil die wollen uns auch bloß okkupieren mit ihrem Geld und so weiter und bla bla bla. Also wäre jetzt zum Beispiel in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg in dieser Form gar nicht möglich gewesen, ne, so wie die Südstaatenliteratur dort schreibt. Wird in Deutschland auch fast gar nicht vertrieben. Also es gibt so ganz wenige Ausnahmen, wie jetzt hier so Fackeln im Sturm. Das würde mir jetzt so als Beispiel einfallen. Ihr könnt euch da mal die Kritiken dazu angucken. Das geht genau in diese Richtung. Tatsächlich würde ich da gerne mal was lesen wollen, weil ich lese, wie anders, diese Literatur blieb ja nicht unbeantwortet irgendwo im Raum stehen. Also natürlich haben amerikanische Autoren genau darauf reagiert und es gibt dort wirklich Traditionslinien, die ich absolut liebe. Insbesondere wenn die dann zum Beispiel diese vermeintliche Überlegenheit der Südstaatenkultur aufs Korn nehmen. Das kann regelrecht grotesk sein. Also Erskine Caldwell würde mir einfallen, der diesen religiösen Wahn in den Süden satirisch vollkommen überzeichnet. Es gibt Autoren wie jetzt William Melvin Kelly würde mir einfallen, der hat sich die Idee gemacht, okay, was ist denn, wenn die Schwarzen einfach mal exakt das machen, was die Rassisten verlangen, nämlich abhauen. Auch das, also es ist ultra witzig, wenn sich Autoren damit auseinandersetzen. Aber was ich extrem spannend finde, sind Autoren, die so dieses Paradox, der Süden ist halt verglichen mit dem Norden sehr, sehr arm. Und je weiter du in den ländlichen Raum reinkommst, zu den Menschen, von denen man sagt, die sind abgehangen, ne? Das sind Menschen am Rande der Gesellschaft. Und gleichzeitig sind es aber auch Leute, die irgendwie ihren Stolz auf die Nation und ihre Herkunft hochhalten. Diese Widersprüche und Autoren, die es schaffen, diese Widersprüche in Literatur zu pressen. Also ich liebe diese Art der Literatur. Es ist großartig, wenn dieses, ich kann das gar nicht genau benennen, aber dieses, das ist dann fast schon eine Gefühlssache. Mhm. Also das hat gar nicht so sehr was mit Mord und Totschlag an sich zu tun. Das ist eher diese kulturelle Ausprägung, wenn eben Autoren auf diese vermeintliche Überlegenheit des Südens zu sprechen kommen, beziehungsweise diese dann ja eigentlich dekonstruieren, auseinandernehmen, filetieren. Ich liebe diese Art der Literatur. Und das ist auch wunderbar. Also es gibt die weißen Autoren, die das großartig machen. Und es gibt vor allem auch afroamerikanische Autoren. Das ist ein Genuss. Das ist richtig, richtig grandiose Literatur, die es im Deutschen in dieser Form nicht gibt. Aus gutem Grund, weil hier natürlich keine revisionistische Literatur nach dem Nationalsozialismus entstanden ist. Aber in den USA war das eben möglich. Und da ist eine Literaturdebatte, wenn man so möchte. Das ist grandios. Das feiere ich zutiefst.
Ja. Um das nochmal zusammenzufassen, also du magst diese Multiperspektivität, dass du dir
diese Widersprüche.
Ja, die Widersprüche, und die kommen ja erst zustande durch diese verschiedenen Perspektiven auf ein und dasselbe Thema.
Ja.
Und dann, glaube ich, ist es auch so wie in der Hermeneutik, umso mehr man schon dazu gelesen hat, umso mehr Freude macht das nächste Buch, sodass sich die Vertiefung, und bei dir ist es ja eine sehr tiefe Vertiefung, durchaus nachvollziehen kann, plus die Paradoxien der Literatur bzw. der Welt. Es ist ja am Ende, das sind Paradoxien der amerikanischen Gesellschaft, die da behandelt werden. Und ich glaube, das macht ja auch große Literatur aus, dass sie eben keine eindeutigen Schlüsse zulässt, sondern A, dekonstruiert und natürlich vor allem Paradoxien dekonstruiert, die aber auch nicht auflösbar sind. Die nicht auflösbar sind. Das ist, glaube ich, das sehr Spannende, weil das auch etwas, um das jetzt noch ganz groß zu machen, das ist etwas für das menschliche Wesen sehr Typisches. Also, dass wir in Paradoxien leben.
Ja, klar.
Und dementsprechend dringt es ja am Ende des Tages dann auch zum Kern des Menschseins vor.
Das ist schon richtig eine philosophische Debatte ja geworden. Um das ein bisschen wieder ins Reale zu holen, ich habe gerade mal nebenbei Fackeln im Sturm gegoogelt. Das ist ja mit Patrick Swayze, die Verfilmung.
Die zweite Verfilmung. Es gab ja, glaube ich, in 1937 irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wie der heißt.
Das andere ist 85, das ist eine Miniserie.
Stimmt, das war eine Serie. Und der Film, bis heute der erfolgreichste Film irgendwie in der Kinogeschichte, weil der irgendwie auch immer und immer wieder aufgeführt wird. Und inflationsbereinigt wäre das wohl der Film, der am meisten Geld eingespielt hat. Keine Ahnung. Habe ich auch noch nicht gelesen. Habe ich aber noch nicht geschaut, den Film. Den kenne ich tatsächlich nicht.
Ja, das. So. Jedes Mal, wenn du davon so schwärmerisch berichtest, wächst in mir so ein bisschen der Wunsch, da auch mal reinzuschauen in dieses Genre oder dass du uns vielleicht auch mal einen Roman mitbringst, der genau diese Widersprüche oder dieses Thema so gut einfängt, dass wir den vielleicht auch mal im Podcast lesen.
Hatten wir tatsächlich gehabt. Es ist zwar jetzt kein... In den USA muss man sagen, wenn ich von Südstaaten spreche, müsste man eigentlich immer unterscheiden zwischen den historischen Südstaaten, also die halt den Bürgerkrieg mitgekämpft haben als Südstaatler, als Konföderation und den geografischen Südstaaten. Kalifornien gehört ja geografisch zum Süden, ist aber historisch eben keiner der Südstaaten, weil die nicht in der Konföderation drin saßen. Und ich muss Kalifornien deswegen jetzt erwähnen, weil John Steinbeck aus Kalifornien stammte und wir haben ja von ihm von Mäusen und Menschen
gelesen. Tolles Buch,
ja. Wo ja eben diese Gesellschaft so, wo das ja auch schon anklang.
Ja.
Ne? Das, und diese Art der Literatur, ich liebe diese Art der Literatur. Dieses.
Ja, aber jetzt sind wir genau an diesem Punkt, weil Max das ja vorhin angedeutet hat mit der Hermeneutik und dass es schön ist, wenn man da sozusagen das nächste Puzzleteil hat. Man könnte jetzt böserweise sagen, okay, man liest halt immer wieder die gleiche Geschichte. Das ist ja aber Quatsch, sondern es ist ja eher wie das eben schon anklang, gerade ein weiteres Stückchen, ein weiteres Puzzleteil in diesem Gesamtbild. Also wenn man das so so differenziert liest.
Ja, ich glaube, ich erkenne da, also das klingt jetzt so überheblich, aber ich glaube, ich erkenne da auch so die eine oder andere Nuance. Umgekehrt fällt es mir zum Beispiel wahnsinnig schwer, mich in französische oder russische Literatur hineinzudenken, ne, von afrikanischer, asiatischer Literatur jetzt mal ganz zu schweigen, wo ich ja nur überhaupt gar keinen Zugang habe. Und ja, ich glaube, da fehlt mir vielfach auch einfach das Wissen, um diese Literatur anständig würdigen zu können.
Ja, oder einfach die Referenz, also dass man einfach noch nicht so viel darüber gelesen hat. Also bei mir ist nämlich genau andersrum. Genau. Bei mir ist das genau das Gleiche mit der amerikanischen Literatur. Wir haben eben von Mäusen und Menschen gelesen und das sind bei mir so Schlaglichter, die ich da mal habe. Aber daraus entsteht kein großes ganzes Bild. Das heißt, man müsste jetzt 10, 20, 30 Bücher aus diesem Genre beziehungsweise aus dieser Literaturgattung lesen, um so ein bisschen die Umrisse erstmal zu erkennen und dann tiefer darin vorzudringen. Und genauso ist es ja, wie du gerade schon angesagt hast, mit den russischen Autoren. Auch da kann Max wahrscheinlich mittlerweile viel mehr dazu sagen, weil er eben schon ein paar von den Großen gelesen hat, aber auch bei Weitem noch nicht alle in irgendeiner Form oder noch nicht mal ein Großteil. Und auch da, und wie in jedem, bei jedem Thema, je mehr Zeit man da rein investiert und je mehr man von diesen ganzen einzelnen Romanen liest, desto mehr ergibt sich dieses große ganze Bild, desto mehr erkennt man diese unterschiedlichen Literaturgattungen, die dort vorkommen und auch die Subgenre, die vielleicht noch existieren und die feinen Nuancen, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, absolut. Und da ist aber dann immer die Frage, wie setzt man so seinen eigenen Fokus? Und entweder liest man breit und sagt, okay, ich lese alles, also ich lese Russen, ich lese Franzosen, ich lese Briten, ich lese Amerikaner, dann wirst du viele Jahre brauchen, um dort wirklich halbwegs in die Tiefe auch nur vordringen zu können. Oder man liest so, wie du das jetzt gerade gesagt hast, wirklich sehr spezialisiert auf ein Thema und dann kann man da auch natürlich deutlich weiter in die Tiefe dringen und da auch natürlich mehr Sachverstand anhäufen.
Max? Apropos Sachverstand, Philipp, was liest du denn und warum?
Überleitung des Todes.
Sehr schön.
Todes.
Sehr schön.
Ich habe mir heute auf dem Rückweg nach Hause kurz drüber Gedanken gemacht und bin so im Geiste mein Bücherregal mal durchgegangen und habe mal überlegt, was ich denn so, nach was ich denn aussuche und habe festgestellt, es gibt da keinen speziellen Fokus. Ich lese quasi alles, was mich interessiert. Und das führte eben auch dazu, wir haben, glaube ich, in den Verlagsvorschauen, glaube ich, drüber gesprochen, zu diesem Sammeln von Büchern, dass man in einen Buchladen geht und sagt, oh, das Buch ist interessant, das ist interessant, das ist interessant, und nimmt man so 5, 6, 7 Bücher mit und weiß, dass man die jetzt erstmal in nächster Zeit gar nicht lesen wird. Ja, Max?
Und genau das interessiert die Hörerinnen und Hörer. Was interessiert dich denn? Kannst du da eine gewisse Linie erkennen oder einen roten Faden?
Ja, dazu komme ich jetzt, genau.
Ah, okay.
Und dann schmeißt man die Bücher ins Regal und irgendwann kommt der Moment, wo man aufsteht und sagt, jetzt habe ich Bock auf das Buch. Und da gibt es so ein paar Sachen. Auf jeden Fall Science Fiction, auch wenn das gerade ein bisschen eingeschlafen ist. Das ist, jeder, der den Podcast schon eine Weile hört, weiß, ich suche verzweifelt nach guten Science Fiction und Fantasy rein. Einfach weil ich das früher, damit habe ich hauptsächlich angefangen zu lesen. Damit bin ich sozusagen in die Literatur hineingekommen. Und habe dann aber wirklich viel in den beiden Genren gelesen und dann aber irgendwann festgestellt, dass mich die neueren Sachen dort nicht mehr abholen. Und dann ist das ein bisschen abgeflaut. Und die lese ich vor allen Dingen deswegen gern, weil sie so wunderbar eskapistisch sind. Es ist einfach, und das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich Nulllinie von Japan Twardock gelesen habe, danach Bis die Sterne zittern, jetzt Der letzte Sommer der Tauben von Abbas Kida, und dachte mir, boah, ich habe keine Lust mehr auf echte Kriege, auf Steinigung, auf Folterszenen. Freunde, geht mir doch alle mal weg. Ich brauche irgendein Buch, womit ich mich wohlfühlen kann, was mir eben gerade mal nicht das Elend der Welt um die Ohren haut. Und genau dafür ist gute Fantasy, sei es George R. R. Martin, das Lied von Eis und Feuer, du hast es vorhin genannt, Alex, auch da gibt es brutale Szenen, keine Frage. Aber das ist ein Fantasy-Universum und damit kann man wunderbar davon, von der Realität ein bisschen flüchten. Und dazu kommt, das betrifft eher die Science-Fiction, ich mag die großen Ideen. Und ich mag es vor allen Dingen, wenn diese großen Ideen sich nicht an unsere Regeln halten müssen. Seien es nun die physikalischen Regeln oder oder generell die Regeln unserer Welt. Das heißt, wenn Autoren über das, was wir jetzt haben, hinausdenken und sagen, okay, wir haben ein ganzes Universum, wir haben mehrere Planeten, wir nehmen verschiedene Theorien, die wir in der Astrophysik haben, die wir noch nicht bewiesen haben, aber die nehmen wir jetzt einfach mal als real an. Und damit spielen wir in einem Genre. Seien das Zeitreisen, seien das Wurmlochreisen im Allgemeinen, um schneller von A nach B zu kommen, um dadurch einfach Ideen umsetzen zu können und sich Themen zu widmen, die nur dadurch angehbar sind. Oder sei es drum wie Der ewige Krieg von Joe Haldeman, um gegenwärtige Probleme wie damals den Vietnamkrieg einfach anders zu verarbeiten, nämlich eben in einem Science-Fiction-Epos. Mhm. Und das mag ich daran so gerne. Also deswegen lese ich diese beiden Genres. Und vor allen Dingen in der Fantastik, ihr habt das ja letztes Jahr schon mitbekommen, Walter Mörs aktuell ich habe da einfach was gefunden, was ich wunderbar finde. Diese Fantasie, die dahinter steckt. Und das mag ich, glaube ich, einfach, wenn Menschen so blühende Fantasien haben, dass sie sich alles Mögliche ausdenken können. Und es ergibt am Ende trotzdem noch in irgendeiner Form Sinn. Und das sind so, glaube ich, meine beiden, ja, Max, du sagst immer Guilty Pleasures. Und ansonsten, abseits davon, lese ich viel, ja, Romane, mittlerweile aber auch Sachbücher. Antike ist immer noch ein großes Thema bei mir, auch durch mein Studium. Antike und Mittelalter vor allen Dingen. Aber gerade durch den Podcast jetzt Und durch unsere Gespräche sind in der Geschichte eigentlich keine Themen mehr irgendwie am Rand. Also ich habe mich jetzt mittlerweile sogar mit DDR-Geschichte beschäftigt. Da hättest du mich früher jagen können damit. Ich meine, auch DDR-Geschichte, nee. Oh, nee. Aber jetzt Aufbau, SED-Diktatur, also finde ich spannend. Also gibt es einfach Punkte, Ministerium für Staatssicherheit, die internen Machtkämpfe zwischen Ulbricht und Honecker, also wie man Mielke mit auf die Seite gezogen hat. Also das, da gibt es keine Grenzen mehr, wo ich sage, da würde ich jetzt die Linie ziehen und sagen, das lese ich nicht mehr. Aber es muss mich in dem Moment dann auch wirklich interessieren. Und dann kann es aber auch sein, dass ich mir ein Buch kaufe, wo ich gerade sage, oh, das ist cool, dann verleitet er das für 3 Jahre im Schrank und irgendwann habe ich dann Bock drauf. Oder halt eben auch nicht. Und ja, dementsprechend gibt es da keine festgelegten Sachen. Ich habe mich jetzt mit Shakespeare beschäftigt. Also das ist auch sowas, das war früher jetzt nicht, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal tun würde. Und ja, und das aber einfach nur, weil ich ja normalerweise nicht der autorenzentrierte Leser bin, wie ihr das seid. Ihr sagt ja wirklich, ich habe einen Autor oder eine Autorin gefunden, wenn ich die für gut befunden habe, dann lese ich alles von dem oder von der. Das war ja bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich lese ja wirklich eher themenzentriert. Aber jetzt gibt es so ein, zwei, Stephen Greenblatt eben einer, die ich wahnsinnig toll finde, weil die einfach toll schreiben, also weil er toll schreibt. Thomas Esbridge wäre so ein anderer noch, wo ich einfach sage, ja, das kann man, der kann so gut schreiben und vermag es auch scheinbar uninteressante Themen wirklich ansprechend zu formulieren, dass ich mir da doch durchaus das eine oder andere Buch mal anschaue und eben jetzt von Greenblatt Shakespeares Machtkunde für das 21. Jahrhundert und das war ein absolut tolles Buch. Hintenrum ein paar Längen, aber ansonsten grandios.
Bist du Museumsgänger?
Ja. Ich habe jahrelang in einem gearbeitet, also ja.
Bist du jemand, der Sachbücher aus Museen kauft? Ausstellungsbezogen vor allem?
Selten. Selten. Okay. Wirklich, weil zur Ausstellung gibt es ja meistens 2 Arten. Also einmal die Kataloge. Da wird nochmal, da sind ein paar Texte drin. Und dann gibt es manchmal ausstellungsbegleitende Publikationen, wo nochmal von den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen Sachtexte zu der Ausstellung, um die Ausstellung drumherum, das Ganze einzuordnen, publiziert werden. Da muss mein Interesse schon absolut gehoben sein. Also ich habe ein paar von den Bänden da, aber entweder, weil das Ausstellungen sind, bei denen ich in irgendeiner Form dabei war oder die mir geschenkt wurden, aber kaufe ich eher selten. Also weil das auch solche großformatigen Bücher meistens sind, die ich dann, die lese ich nicht. Die sehen toll im Regal aus, muss man sagen. Aber ich habe so 2 riesige, große Bände über die Salia. Das ist ein Katalogband und ein Essayband. Das sind zusammen, keine Ahnung, sind das so, weiß ich nicht, wie breit die sind, irgendwie 15 Zentimeter oder sowas. Aber eben riesig groß, mit tollen Bildern drin und so weiter. Aber ich setze mich nicht damit hin und lese dann da drin, weiß ich nicht. Okay. Aber das liegt vielleicht auch gerade daran, weil mich die Saya gerade nicht die Bohnen interessieren. Vielleicht kommt der Moment, wo ich mich mit denen beschäftigen muss. Und dann mache ich das vielleicht. Aber nee. Und man kann sie nicht mit in den Bus nehmen. Ich lese ja auch viel im Bus. Und dann kannst du so ein großes Band da auch nicht mit hinnehmen. Also
das eher. Dann habe ich mal noch eine Frage zur Science Fiction. Mhm. Science Fiction ist ja so ein ganz, ganz merkwürdiges Genre. Erstmal ist es uralt als Genre. Ja. Zweitens, ich glaube, mehr als alle anderen Genres ist es möglich. Du kannst amerikanische Science Fiction, deutsche Science Fiction, französische Science Fiction, du hast, glaube ich, sogar chinesische Science Fiction gelesen. Ja. Also ich glaube, es gibt kaum ein Genre, bei dem so viele Autoren aus der ganzen Welt quasi auf den Buchmarkt drücken, wie in der Science Fiction. Liest du die Science Fiction, oder unter welchen Aspekten liest du die Science Fiction? Du hast vorhin ja schon den Vietnamkrieg angesprochen. Bist du jemand, der die Science Fiction aus politischer Sicht liest, oder eher steht für dich eher so die Wissenschaft als solche oder vielleicht der Futurismus im Mittelpunkt? Was fasziniert dich so an der Science Fiction?
Unterschiedlich. Es gibt die sogenannte Hard Science Fiction, der Marsianer von Andy Weir zählt zum Beispiel dazu. Das ist eine Science Fiction, die den Science-Aspekt, also den Wissenschaftsaspekt sehr hochhebt und versucht sehr nah die Geschichte an tatsächlicher Wissenschaft zu schreiben. Finde ich super spannend. Also die Marsianer habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Das wurde ja auch verfilmt. Die Science-Fiction an sich mag ich hauptsächlich deswegen, weil sie es vermag, große Geschichten zu erzählen, und zwar über Generationen und über Völker hinweg. Das ist so vielleicht ein bisschen das Star Trek-Phänomen. Star Trek schafft das ja auch, so die großen Fragen der Philosophie, der Psychologie, der Diplomatie, der Politik, alles in dieses riesengroße Universum reinzupacken. Und das ist, glaube ich, das, was mich an Science Fiction am meisten so fasziniert. Dass man die Möglichkeit hat, politische Systeme aufeinandertreffen zu lassen, verschiedene Ideologien aufeinandertreffen zu lassen, Philosophien etc., die in der Realität gar nicht aufeinandertreffen können, weil sie zum Teil einfach entweder geografisch zu weit auseinander liegen oder einfach auch von der Zeit zu weit auseinander liegen, weil die Herrschaftsformen schon untergegangen sind. Also du kannst ja in der Science Fiction zum Beispiel sagen, es trifft eine moderne Monarchie auf eine mittelalterlich anwirkende Theokratie, beide aber wahnsinnig weit entwickelt von ihren wissenschaftlichen Möglichkeiten, und dann einfach zu überlegen, was können da für Konflikte daraus entstehen. Und das finde ich so cool. Also du hast halt einfach so einen Sandkasten und kannst dort alles gegen alles stellen und einfach schauen, wie würde das funktionieren? Könnte das funktionieren? Ist das ein Konzept, das uns vielleicht in der Zukunft mal als Lösung für unsere Probleme erscheint oder nicht? Also was gibt es überhaupt für Regierungsformen? Was gibt es für Koexistenzformen? Die Science Fiction beschäftigt sich auch unfassbar viel mit Rassismus, mit Ausgrenzung, Gründen für Kriegen. Also es werden ja schon unsere Themen unserer Zeit immer wieder dort darin besprochen, aber eben mit der Möglichkeit, das Ganze auch einfach größer zu denken. Und durch die Möglichkeit eben zum Beispiel fremde Ethnien, Rassen etc., also Außerirdische im weitesten Sinne dort mit reinzubringen, hat man auch die Möglichkeit, die humanoider zu gestalten, die weniger humanoid zu gestalten und dort auch mit Formen der Ablehnung der Äußerlichkeiten irgendwie umzugehen, mit Schwarmbewusstsein, mit Mentaten, also Menschen, die in irgendeiner Form übernatürlich begabt sind und auf Gedanken einwirken können etc. Also es gibt da ja wahnsinnig viele Spielwiesen, und das ist, glaube ich, der Punkt, der mich daran so immer so wieder so fasziniert.
Aber das eigentlich dieses Paradox, ne? Science Fiction und Fantasy muss realistisch sein, ne?
Ja, ja. Also,
das ist ja da, glaube ich, auch wichtig.
Es muss inhaltlich kohärent sein. Das ist wichtig. Das ist immer wichtig. Ja, ne? Das heißt, das, was der Autor oder die Autorin baut, darf in sich keine Widersprüche bergen. Das ist mir ganz wichtig. Und ich muss dieses Gefühl haben, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich wie heißt sie denn? Hopp, die Weizsäer-Trilogie angefangen habe. Ich muss das Gefühl haben, dass die Geschichte, der ich gerade folge, nur eine von ganz vielen in dieser Welt ist. Also die Welt ist riesengroß. Ich könnte eigentlich auch diese Geschichte ignorieren und irgendwie weitergehen und zu einem anderen Charakter dort, und der hat seine ganz eigene Geschichte. Aber wenn ich merke, dass der Autor oder die Autorin wirklich nur so einen ganz kleinen Kreis um die aktuelle Geschichte sich ausgedacht hat, dann merkt man das relativ schnell so einer Geschichte an. Mhm. Und dann fühlt sich das so wie Potjomkinsche Dörfer an, und man denkt so, naja gut, ja, da fehlt irgendwie das Fleisch am Knochen. Und dann stört mich das. Also es muss inhaltlich kohärent sein, und ich muss merken, dass sich da jemand wirklich rüber gemacht hat und da wirklich was Großes entwickelt hat. Xi Jinliu, da hast du ja vorhin erwähnt, ne, chinesische Science Fiction, der ja wirklich da über Jahrhunderte die Idee aufgemacht hat und der Frage nachgegangen ist, würden wir jetzt auf irgendwas verzichten, um in der Zukunft dann einer Bedrohung besser begegnen zu können. Also die Geschichte ist, die Außerirdische kommen auf die Erde oder reisen Richtung Erde. Aber die Weltregierung kriegt halt gesagt, ja, das ist aber erst in 5000 Jahren kommen die an. 5000? Also weit in der Zukunft. So, das heißt, alle Generationen, die jetzt gerade leben, das interessiert dich nicht. Nicht mal die Kinder von den Menschen, die aktuell leben, werden das erleben. Aber man weiß, man muss sich darauf vorbereiten. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt anfangen, sich darauf vorzubereiten, damit man dann gewappnet ist, für was auch immer. Oder sagt man, ja, wir leben jetzt nach dem Motto, hast du was, kannst du was, wir reißen die Bude halt nieder, es ist uns ja alles egal. Und genau diese beiden Strömungen entwickeln sich auf der Erde, und das ist so ein Widerstreiten. Es gibt immer die sagen, ja, wir müssen dieser Bedrohung begegnen, und dann gibt es die sagen, es ist doch noch 5000 Jahre hin, keiner von uns wird das hier erleben. interessiert doch keinen, lasst uns doch mal einfach leben und die Probleme von morgen morgen sein. Und das wiederum, und das ist das Coole, ist so dieses Prinzip der alten Kathedralenbauer im Mittelalter. Diejenigen, die angefangen haben, eine Kathedrale zu bauen, haben das Ende des Baus ja nicht mal miterlebt. Haben aber mit Feuereifer daran gebaut, weil sie gesagt haben, okay, wir bauen jetzt in dem Fall ein Gotteshaus und wir müssen das Beste jetzt dafür tun, auch wenn sie wissen, okay, noch nicht mal der Chor wird fertig sein, wenn ich sterbe. Und dann sind 70 Jahre rum und da steht wirklich nur das Grundgerüst für dieser Kathedrale und keiner wusste, ob das überhaupt jemals fertig wird zu dem Zeitpunkt. Und das ist so auch ein bisschen die Vision, die mir heutzutage in der Politik auch manchmal ein bisschen fehlt. So dieses über die eigene Generation hinwegdenken und sagen, ja Freunde, denkt doch auch mal an morgen, nicht nur an heute. Jo.
Wunderbar. Ja, lieber Max, Politik progressiv und konservativ.
Jetzt du.
Ich wollte jetzt mal interaktiv mit euch hier beginnen. Ich habe mir mal 9 Begriffe aufgeschrieben von den für mich zentralen Themen dessen, was ich gern lese. Mhm. Und das sind Themen. Mhm. Hauptsächlich jetzt im Sachbuchbereich, aber wenn die romanbezogen auch tangiert werden, ist das für mich natürlich okay. Ihr dürft jetzt Vorschläge äußern und sobald ihr 3 falsch habt, ist es vorbei.
Oh. Willst du anfangen, Alex? Ich habe schon einen. Immer abwechselnd.
Also nochmal, nur um das Spiel nochmal zu erklären. Du nennst jetzt
Begriffe? Nee, wir nennen Begriffe und wenn wir 3-mal falsch geraten haben, dann ist das Spiel vorbei und Max legt auf.
Ah, okay, genau andersrum. Ich soll anfangen.
Wenn du möchtest.
Ich sag jetzt als, wir machen mal einen Übungsdurchgang, ja? Der sei erlaubt. Ich sag jetzt einfach mal Philosophie. Mhm. Ist das zu groß das oder möchtest du also eher französische Philosophie des
20. Jahrhunderts? Also Philosophie wäre von der Größe okay, steht aber nicht drauf.
Okay, sehr gut.
Krieg.
Das ist richtig.
Politik.
Das wäre zu groß, aber ist nicht schlimm, es steht nicht drauf.
Ach, wäre zu groß, steht nicht drauf. Oh.
Ich weiß nicht, ob das mit Krieg schon abgedeckt ist. Gewalt.
Jep, steht mit drauf.
Soziale Frage.
Steht nicht drauf.
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, ja. Identität?
Nope.
Ah. Politik steht nicht drauf, trotzdem würde ich es gerne nochmal mit Klassenkampf probieren.
Nope.
Jeder 3 oder insgesamt 3?
Jeder 3.
Okay. Die Identität meine ich in Richtung Herkunft. Also.
Verdammt, das hätte ich noch mit dazu schreiben sollen, steht aber nicht mit da. Aber ja, es ist ein großes Thema, das gebe ich zu.
Okay, zählt das jetzt oder zählt das nicht?
Ist ja egal, ich kann auch einfach auflösen.
Ja, mach mal.
Ich hätte noch Diktatur.
Okay, wäre ich nicht drauf gekommen.
Macht. Demokratie. Herrschaft. Migration. Und Gesellschaft.
Ah, okay. Herrschaft, weiß ich nicht.
Selbst wenn ich jetzt mich im historischen Sinn mit Otto dem Großen oder so auseinandergesetzt habe, hat mich ja nicht unbedingt interessiert die Heraldik, also die Wappenkunde dahinter, die bestimmt mega interessant sein könnte für Menschen, die sich dafür interessieren, sondern ich wollte wissen, warum funktioniert seine Herrschaft, wie sie funktioniert und warum wird sie auf bestimmte Weisen angegriffen und wie gelingt es ihm, sie trotzdem zu halten. Man kann das auch auf heute übertragen. Warum funktioniert unser Staat, wie er funktioniert? Also wie kommt es, warum ist das alles so? Warum ist es nicht anders? Es könnte ja auch völlig anders sein. Das sind so diese Fragen. Aber Alex hat natürlich mit Klassenfragen und sozialer Identität und so weiter, ihr habt da schon beide einen Punkt. Aber ich habe mich jetzt auf die 9 festgelegt, das fand ich ganz lustig.
Doch, vollkommen richtig.
Aber grundsätzlich kann ich sagen,
coole Idee.
Politisches ist für mich ganz interessant. Aber jetzt nicht, was Wirtschaft anbelangt. Und wenn Wirtschaft, dann nur welchen Einfluss hat sie auf das Politische wieder? Ansonsten kann man mir relativ viel vorlegen. Und wenn man es gut pitcht, kann es passieren, dass ich mich dafür interessiere. Also das kann meine Frau sein, die mir einen Artikel in der Zeitschrift zeigt, die sie gerade liest, wo es um... jetzt ging es gerade um Frauen in Afghanistan oder sowas. Das finde ich dann durchaus interessant. oder naturbezogene Sachen. Also Naturfotografie finde ich beispielsweise auch mega cool. Ansonsten, wenn wir bei Romanen sind, bin ich natürlich sowohl bei den Klassikern als auch bei Gegenwartsromanen. Ich habe es aber da aufgeschlüsselt in Unterhaltung. Also es gibt Gegenwartsromane, die lese ich einfach, weil die mich unterhalten. Und die anderen beziehen sich auf Diskursfähigkeit. Ich finde, es gibt Bücher, da ist es schon cool, wenn man die gelesen hat, damit man im Zweifel was dazu sagen kann und quasi mitreden kann. Mhm. Deswegen, man muss nicht Harry Potter lieben, aber man sollte ihn, auch wenn man Fantasy und sowas total doof findet, sollte man das trotzdem mal gelesen haben, einfach weil es alle gelesen haben. Das sind auch gemeinschaftsstiftende Elemente, finde ich, an einem bestimmten Punkt. Und viel spannender als das Was, denn das ist wirklich sehr breit gefächert, würde ich jetzt mal so sagen, ist eigentlich das Warum. Und ich habe das, weil ich ein sehr, sehr auf den Punkt bringender Mensch bin, auf 9 Punkte zusammengekürzt, die sich aber alle wechselseitig irgendwo beeinflussen. Und ihr könnt mir ja sagen, ob wahrscheinlich treffen viele davon auch bei euch drauf zu, würde ich jetzt mal spekulieren. Da fange ich jetzt einfach mal an.
Fang mal an.
Also tatsächlich für mich das Wichtigste, und das klingt jetzt total komisch, aber auf Platz 1 steht bei mir Lernen. Ich lerne total gerne Dinge dazu. Ich mag es, wenn ich ein Buch lesen würde, wo ich alles, was dort drin steht, schon weiß, werde ich mich sehr wahrscheinlich langweilen. Ich möchte irgendwas Neues dazulernen. Das kann sein inhaltlich, also quasi auf der Sachebene. Ich habe ein neues Faktum hinzugewonnen, was ich jetzt in meinem Gedächtnis bestenfalls abspeichere oder sehr wahrscheinlich dann vielleicht auch wieder vergesse. Aber das kann auch sein, dass man mich mit großen Ideen vertraut macht. Deswegen die Philosophie, Alex, die finde ich gar nicht so schlecht. Ich mag Philosophie auch. Das fasziniert mich, wie Menschen auf bestimmte Gedanken kommen und was sie versuchen damit zu erklären. Und was ich, deswegen bin ich ja auch so der biografische Typ. Das heißt, ich will dann auch wissen, in welcher Lebenslage kommt ein Mensch wie Jean-Paul Sartre auf seine Ideen? Warum schreibt Bertha von Suttner pazifistische Bücher? Warum macht die das? Welche Grundlagen mussten gelegt sein, damit sie solche Ideen entwickeln konnte? Also biografisches finde ich eigentlich auch ganz, ganz spannend. Und in jedem Roman kann man in Rollen schlüpfen und in Gedanken und in Köpfe, die ja physikalisch unmöglich sind. Deswegen sind ja gerade Positionen von Frauen, von älteren Menschen, aber auch von Menschen von vor 300 Jahren total spannend, weil sie mich in eine Situation bringen, in die ich sonst normal nie gekommen wäre. Gleichzeitig lernt man bei großer Literatur auch immer etwas über sich selber. Also 4. Punkt wäre bei mir das Selbstverständnis. Warum denke ich, wie ich bin? Vielleicht kann ich aus dem, was eine andere Figur erlebt, irgendwas über mich selber in Erfahrung bringen. Wobei ich da einschränken muss, ich lese keine Glücksratgeber. So schlimm ist es noch nicht. Aber ich finde, die großen Romane können das, ohne es primär zu wollen. Und das ist die große Leistung der Literatur. Aber Philipp schaut gerade kritisch.
Nee, ich dir zustimmend. Große Literatur schafft es ja, dass sie, also dass die Gedanken des Lesenden anstößt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen oder mit bestimmten Sachverhalten auseinanderzusetzen oder mit bestimmten Emotionen auseinanderzusetzen. Und das bei vielen sehr verschiedenen Lesenden. Während Glücksratgeber meistens auf eine Gruppe abzielen und die sehr offensichtlich mit dem Gesicht direkt reindrücken. Und dann meistens die Antwort aber eigentlich schon mitgeben, weil sie ja Ratgeber sind.
Also genau, und eigentlich die Reflexion nicht anregen.
Richtig. Während eben die große Literatur es schafft, egal mit welchem Päckchen du da ankommst, liest du das anders. Wir hatten das bei Der alte Mann und das Meer, wo auch einige Rezensenten geschrieben haben, man liest das Buch so alle 10 Jahre mal und jedes Mal sagt es dir was anderes. Und jedes Mal liest du dieses Buch auch anders. Und das ist für mich dann große Literatur, so ein Glücksratgeber von vor 10 Jahren, den brauchst du nicht mehr verwenden. Ich meine, der ist schon outdated den Moment, als er gedruckt wurde wahrscheinlich. Da bin ich also vollkommen bei dir. Das macht die große Literatur aus.
Und da möchte ich jetzt nochmal Alex beipflichten. Natürlich darf mich Literatur auch unterhalten. In jedweder Form, als ob jetzt als Sachbuch oder als Roman. Es muss nicht das Entscheidende sein. Meistens unterhält mich Dinge, die mich belehren, die mir was Neues beibringen, unterhalten mich automatisch, wenn ich mich dafür interessieren kann. Aber ich kann auch mal einen kleinen Schmunzler erleben. Also manchmal lache ich auch gern. Das kommt jetzt nicht allzu oft vor.
Das ist super. Das ist super. Ich würde mal zwei Fragen stellen wollen. Auf den Schmunzler komme ich gleich. Vorher noch eine andere Frage. Sich belehren lassen. Das klingt jetzt so negativ. Ist Lesen für dich Arbeit? Also muss ja jetzt nicht gezwungene Arbeit sein, sondern betrachtest du Lesen als Arbeit oder als Vergnügen?
Das kommt drauf an, ob ich das gerade machen muss. Beispiel wäre jetzt für die Schule, dass ich vorbereitet bin. Da kann es sogar sein, dass ein Buch, das ich schon zweimal gelesen habe, nochmal Arbeit ist, weil ich es beim dritten Mal einfach dann eigentlich nicht lesen möchte, aber um fit im Stoff zu sein, ist es dann für mich Arbeit. Und Arbeit ist es für mich, wenn ich ein Rezensionsexemplar bestellt habe, dass ich immer rezensiere, weil ich das, was ich bestellt habe, auch wirklich rezensieren möchte, aber eigentlich schon nach 50 Seiten merke, das war eine Fehlentscheidung. Dann wird es auch Arbeit. Also weil ich mich da auch einfach verpflichtet fühle, es hat ja alles, kostet den Verlag ja auch Geld. Er schenkt mir ja quasi was und dann ist meine gewisse Gegenleistung, ja, zumindest, dass ich es gelesen habe. Ansonsten ist für mich Literatur das Salz in der Suppe. Das heißt, ich gucke fast kein Fernsehen mehr. Ich gucke fast keine Serien. Derzeit leider auch total wenig Filme. Ich lese dann halt. Dementsprechend, das ist für mich auch das zum Beruhigen. Das ist was mich unterhält. Das macht mir einfach Spaß. Ja.
Das ist jetzt fast schon an euch beide eigentlich gerichtet. Du hast von einem Schmunzler geredet, also von Emotionen, die durch Literatur geweckt werden. Wenn ich jetzt an meine Bücher denke, ich habe herzlich schon mal gelacht. Ich habe mich zutiefst aufgeregt über eine Figur. Ich habe aber zum Beispiel noch nie geweint. Bei Filmen bin ich ehrlich, es gibt Filme, ne, da hast du dann halt den Kloß im Hals, den Frosch im Hals oder wie man so schön sagt. Hatte ich in der Literatur aber noch nicht. Wie sieht denn das bei euch, Emotionen und Bücher aus?
Also absolut, also gelacht auf jeden Fall, regelmäßig. Ich liebe Literatur, die mich zum Lachen bringt. Und ich glaube, die Literatur, also jemanden mit Literatur zum Lachen zu bringen, ist mit das Schwierigste, weil derjenige, der es schreibt oder diejenige, die es schreibt, weiß ja nicht, in welcher Situation der Lesende sich befindet, wenn er den eigenen Text also liest. Ja. Das heißt, es dann zu schaffen, dort die Humorrezeptoren anzusprechen, das ist schon eine ziemlich hohe Kunst. Und wenn das ein Autor schafft oder eine Autorin, dann echt Hut ab. Das muss man erstmal eben schaffen. Also Lachen, ja, auf jeden Fall. Wut, absolut, na klar. Also jetzt nicht nur bei Sachbüchern oder sowas, wo man sagt, boah, was ist das gerade für eine Ungerechtigkeit oder sowas. Aber bestes Beispiel ist Game of Thrones, glaube ich. Ja, da gibt es genügend Charaktere, auf die man Wut haben kann. Aber auch so, wenn man so einen richtig guten Bösewicht liest, ist die Wut schon auch immer mit dabei. Auf jeden Fall. Und Wein, ja, ich glaube auch. Also Trauer, Kloß im Hals auf jeden Fall. Aber ich überlege gerade, bei welchem Buch oder bei welcher Reihe das war. Komme ich nicht drauf. Müsste ich nochmal nachschauen. Also, aber das gab es auf jeden Fall schon, wo so geliebte Charaktere vielleicht in irgendeiner Form gelitten haben oder wo am Ende die Auflösung nicht so war, wie man sich das gewünscht hatte. Bei Heartland hatte ich ein bisschen immer mal dieses schwer melancholische Gefühl von Benedict Wells. Jetzt nicht so, dass ich, also weinend davor saß, aber so, dass man wirklich ein bisschen Kloß im Hals schon, also dass man so diese schwere Trauer spürt, die dann so ein bisschen mitschwingt. Diese Euphankolie, um das auch noch mit anzubringen. Ja, also Emotionen, ganz wichtig. Also mag ich sehr, sehr gerne. Also es gibt Bücher, die ich sehr emotionslos lese, wo mich die Handlung auch nicht packt. Ich das sozusagen eher aus analytischer Sicht lese und dann durchaus vielleicht durch Spannung gefesselt bin oder manchmal aber auch nicht. Und dann lese ich das und dann ist das okay. Also jetzt hier bei Abbas Kida, der letzte Sommer der Tauben, war ich jetzt nicht emotional extrem involviert. Also das war einfach interessant. Und da hatte ich aber jetzt keine großen Emotionen, während ich es gelesen habe. Also mal bei ein, zwei Stellen abgesehen, wo ich es einfach ein bisschen deftig fand. Aber das ist eine andere Geschichte. Max?
Kann ich grundsätzlich beipflichten. Gute Romane schaffen das grundsätzlich. Zumindest mich zum Schmunzeln zu bringen bei einem guten Wortspiel, bei guter Sprache, bei interessanten Momenten in dem Buch kann man mich durchaus schnell mal zu einem Schmunzler bringen. Bei Hörbüchern lache ich sehr oft sehr laut. Ich habe mal wieder André Herrmann gehört, da lache ich regelmäßig laut. Marco, wir klingen genau das Gleiche. Also heulen, also so richtig heulen, möchte ich ehrlich sein, das schaffen primär Kinderbücher. Ich kann die Geschichte von der Schildkröte, die Geburtstag hat, bis heute nicht ohne Tränen in den Augen lesen. Und ich habe die bestimmt schon 100 Mal gelesen. Und jetzt als Erwachsener bestimmt noch 5 Mal. Und es ändert nichts. Ich sehe das Cover und bin kurz davor. Das Gleiche war, jetzt muss ich kurz überlegen, das hatten wir irgendwann mal auf der Buchmesse gekauft. Das ist, glaube ich, das kleine Mädchen mit ihrem Plüschbären. Das hat einen anderen Namen.
Boah.
Ja. Das, also wirklich solche Sachen kriegen mich so an einem ganz schwachen Moment, stehe ich aber auch völlig dahinter. Das kriegen jetzt normale Romane nicht. Das ist dann eher so ein wütend bewegt oder ein nee. Also so ein Schockmoment. Na, das sind dann da die Hauptemotionen. Aber ja, es gehört definitiv mit dazu. Wobei ich sagen muss, es ist jetzt nicht meine erste Triebfeder, dass ich gerne emotionalisiert werde. Also ich mag das auch, Dinge sehr analytisch zu lesen beziehungsweise mich unterhalten zu fühlen. Und zur Unterhaltung gehört auch die Emotion. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss mal wieder richtig schön heulen. Das ist jetzt nicht so mein zentraler Beweggrund.
Nee, aber vielleicht so richtig schön gehuckt werden.
Genau.
Das ist das, was ich ja meinte, das suche ich. So ein Buch, wo du so drin bist, dass du sagst, ich muss jetzt wissen, wie das weitergeht. Ich kann das jetzt nicht weglegen. Ich muss jetzt wissen, ob der, ob die, ob das, ob was auch immer. Und wo du dann sagst, Alter, jetzt hat er das den nächsten Band noch nicht fertig geschrieben. Kann der jetzt mal bitte loslegen? Also nicht eine Reihe, wo du dranbleibst einfach aus Nostalgie oder weil du es immer schon gelesen hast oder weil es dich unterhält, sondern wo du wirklich sagst, boah, Freunde, ich brauche den nächsten Band, ich muss das jetzt wissen. Und das hatte ich lange nicht. Und das ist schade.
Wunderbar.
Das wäre mal wieder cool.
Ich habe noch vier Gründe. Vier Warums.
Bitte. So.
Bitte. Auf der 6. Weltverständnis. Ich verstehe gerne, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Das kann philosophisch sein, das kann politiktheoretisch sein, das kann aber auch soziologisch sein. Da hatte ich, sei das jetzt Steffen Mauer oder andere Soziologen, von denen ich jetzt häufiger mal Bücher gelesen habe. Auf der 7 habe der Begriff ist doof. Ich nenne es jetzt mal Kulturfähigkeit. Aber im Sinne, dass es eben ein gemeinschaftsstiftendes Ding ist, wenn viele Menschen das Gleiche gelesen haben und darüber ihre unterschiedlichen Perspektiven austauschen. Ich glaube, das macht jede Debatte reicher, wenn Menschen gemeinsam über solche Themen sprechen. Und deswegen heißt es, steht da Fähigkeit. Wenn man wie ich jetzt nicht in so einem Haushalt aufgewachsen ist, wo so die große Literatur allgegenwärtig ist oder dass das zumindest so grob thematisiert wird, dann hat man, während man aufwächst und irgendwann mal ans Gymnasium kommt, das Gefühl, die reden hier alle über Dinge, die ich nicht verstehen kann. Und ich verabscheue das Gefühl, etwas nicht zu verstehen, was Menschen um mich herum verstehen. Ja. Und deswegen ist ein ganz großes Ziel, dass mir das so selten wie möglich passiert, und dementsprechend versuche ich mich zu fast allen Themen in irgendeiner Form mal belesen zu haben, dass ich zu jedem Thema zumindest das Gefühl habe, ich verstehe, um was es hier gerade geht. Das ist aber auch so ein...
Könntest du dich im...
So. Ja, das ist aber auch so ein persönlicher Spleen.
aber ein sehr ambitionierter Spleen.
Kann ich aber nachvollziehen. Kann ich vollständig nachvollziehen.
Muss man. Das ist, weiß ja, ich
ist
nicht.
Es ist so schön, man muss sich nie dafür schämen, der Klügste im Raum zu sein. Und dementsprechend den Anspruch dahingehend zu haben, warum nicht? Ist doch gut.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein, nicht mal so ein, so dieses, sondern ich hasse es, das ist ein großes Gefühl von Scham, was ich habe, wenn ich was nicht verstehen kann. Und ja, deswegen meinte ich Spleen, weil ich wirklich viel dafür tue, dass mir das nicht passieren kann. Das weiß ich nicht. Oh, jetzt habe ich mich ja deep geöffnet. So, wir können hier gleich noch ein bisschen lustige Musik im Hintergrund irgendwie müssen wir es jetzt brechen. Kann jemand einen schlechten Witz machen? Wie auch immer. Doch, ich kann einen guten Witz machen. Ich habe nämlich nach 7. 9. aufgeschrieben und danach erst die 8. Ich weiß nicht, was da in meinem kleinen, begrenzten Hirn vor sich ging. Auf der 8 habe ich Inspiration. Das kann ich insoweit erklären. Es gibt Themen, auf die achtet man in seinem normalen Leben nicht. Da beschäftigt man sich einfach nicht mit. Und auch Problemstellungen, die denkt man gar nicht. Und wenn man dann mal in eine bestimmte Perspektive blickt und dann Probleme aus deren Leben hört, denkt man, stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Lass das mal durchdenken. Und das, über Dinge nachzudenken und dann bestenfalls, wenn ich mit meiner Frau das noch ausdiskutieren kann, dann ist das für mich ein riesengroßer Gewinn. Und abschließend, 9. Und das haben wir ganz am Anfang der Folge quasi besprochen, deswegen habe ich das auch als allerletzten Punkt aufgeschrieben, Multiperspektivität. Ich glaube, Bücher und ich glaube generell, dass Menschen, die breit Bücher lesen, relativ tolerant sind. Und ich mag Toleranz per se. Und gerade diese Empathie, die dadurch mitgeliefert wird, dass man sich versucht, in alle verschiedenen Perspektiven reinzuversetzen, dass man sich jetzt ganz doof gesagt, wenn ich Russland im 20. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert betrachte, dann will ich nicht nur die Bauernperspektive, ich will nicht nur die Lehnsherrperspektive, sondern auch den Bürokraten, der das alles managt, mal gehört haben. Jetzt sage ich nicht, dass die Positionen alle gleich wichtig sind. Ich sage nur, es wäre schon spannend, auch da mal durch dessen Augen zu blicken. Und sein Blick, auch das bringt mich wieder zurück zu, warum ist die Welt, wie sie ist? Warum hat sich das nicht schneller geändert, wenn das für den einen so ungerecht, für den anderen so super ist? Welche Machtverhältnisse stecken da zwischen den einzelnen Gruppen? Und Multiperspektivität sorgt dafür, dass unser Bild der Welt einfach insgesamt größer wird. Und das ist doch am Ende ein sehr schönes Gefühl.
Und Schlusswort.
Wunderbar.
Ja, vielen Dank. Wenn ihr ansonsten keine weiteren Ergänzungen habt, würde ich sagen Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht den ein oder anderen tieferen Einblick gewährt in unsere Leseauswahl. Schreibt uns doch gerne, was ihr von dem Thema haltet, wonach ihr vielleicht eure Bücher auswählt, beziehungsweise wie ihr warum lest oder was ihr auch warum lest. Auch gerne eure Kommentare zu dem, was wir heute so von uns gegeben haben. Ansonsten bleibt wie immer nicht viel zu sagen, außer lest was Schönes und bis zur nächsten Buchbesprechung. Tschüss.
Bis dahin. Tschüssikowski. Ciao.